Ja, dann möchte ich Sie zunächst mal ganz herzlich begrüßen heute Abend. Ich nehme an, man versteht mich so. Und das Thema Glück und Einkommen, das war auch bereits das Thema eines Buches von mir, das im Jahr 2006 erschienen ist. Und das hieß eben die Tretmühlen des Glücks. Und eine moderne Tretmühle, die ist auch abgebildet auf dem Cover des Buches. Das ist ja so ein Gerät, das man heute meistens vom Fitnessstudio her kennt, wo man sich ohne lästigen Naturkontakt selbst quälen kann. Und dieses sich selbst quälen, das war Menschen schon immer ein großes Anliegen. Das fand früher dann eher in religiösem Kontext statt, mit Dingen wie Selbstflagellation, also Selbstauspeitschung oder Kieselstein in den Schuhen, solche Dinge. Und im Zeichen der Säkularisierung hat sich das dann eben verlagert, weg von der Kirche hin in die Fitnessstudios. Oder auch in die Mode. Frauen können ja den gleichen Effekt haben wie Kieselstein in den Schuhen, einfach indem sie modische Schuhe tragen und sie sehen noch sehr gut aus dabei. Da haben wir schon eine Win-Win-Situation. Warum wurde jetzt aber diese Tretmühle gewählt als Metapher für den Zusammenhang zwischen Glück und Einkommen? Auf einer solchen Tretmühle, da kann man immer schneller rennen, man bleibt aber stets an Ort und Stelle. Und ganz ähnlich ist das mit dem Hinterherrennen nach mehr Glück oder Zufriedenheit durch mehr Einkommen. Wir stellen uns vor, wenn wir nochmal 20.000, 50.000 Euro im Jahr mehr hätten, dann wären wir aber wirklich zufrieden. Wenn wir es dann aber haben, müssen wir oftmals feststellen, dass wir glücksmäßig an Ort und Stelle treten. Eben genauso wie auf dieser Tretmühle. Und das ist keine neue Erkenntnis. Es gibt den alten Ausspruch, Geld allein macht nicht glücklich. Aber es gibt eine etwas modernere Version davon, die stellt das wieder in Frage und die lautet, Menschen, die behaupten, dass Geld nicht glücklich macht, die wissen nicht, wo einkaufen. Jetzt ist die Frage, ob es wirklich nur daran liegt, dass man nicht weiß, wo man einkaufen soll, wenn man nicht glücklicher wird mit mehr Geld. Und da kommt uns zum Glück das Missionswerk Werner Heukelbach zur Hilfe mit einer profunden Analyse dazu, was man denn kaufen kann für Geld und was nicht. Also mit Geld kann man kaufen, ein Bett, aber nicht Schlaf, Bücher, aber nicht Verstand, Essen, aber nicht Appetit und so weiter, bis schließlich einen Platz in der Kirche, aber nicht einen Platz im Himmel. Jetzt die Dinge, die wirklich glücklich machen, das sind aber die Dinge, die rechts stehen. Ein Bett als solches, das macht noch nicht glücklich, erst wenn man auch Schlaf darin findet. Auch ein Buch ist kein Glücksbringer, wenn man mit dem Inhalt nichts anzufangen weiß. Und ähnlich ist es mit einem Essen ohne Appetit. Jetzt arbeiten wir natürlich schon längere Zeit daran, dass die Dinge, die rechts stehen, auch irgendwie käuflich erwerbbar gemacht werden. Zum Teil war man das ganz erfolgreich, zum Beispiel beim Schlaf, da gibt es entsprechend pharmazeutische Produkte heute, die auch zu einem großen Teil aus der Schweiz kommen, die das tatsächlich ermöglichen, sich schlafkäuflich zu erwerben. Auch beim Verstand gibt es ganz viele Angebote, ich nehme an, auch hier in Erfurt, alle möglichen Weiterbildungsangebote und so weiter, die auch diesem Zweck dienen sollen. Und den Appetit, den kann man sich inzwischen sogar pharmazeutisch maßschneidern, je nachdem, ob er zu groß ist oder zu klein. Nur beim Platz im Himmel, da klappt es noch nicht so ganz. Da hatte zwar vor langer Zeit die katholische Kirche schon einmal eine sehr fortschrittliche Lösung entwickelt, aber dann sind leider Reformatoren wie Luther gekommen und haben das wieder zunichte gemacht. Erstaunlicherweise hat es die katholische Kirche bis heute nicht mehr gewagt, Vorschläge in diese Richtung zu bringen, obwohl das ja völlig im Trend liegen würde heute, eine Marktlösung. Kommt dann vielleicht irgendwann doch wieder, wenn die Geldprobleme noch etwas größer werden. Aber wir sehen schon, es ist gar nicht so einfach, die Dinge käuflich zu erwerben, die tatsächlich glücklich machen. Und das führt nun auch ein bisschen zur Frage, warum sich denn überhaupt Ökonomen mit diesem Thema des Glücks beschäftigen, weil traditionell ist ja dieses Thema eher in der Philosophie oder Psychologie angesiedelt, aber es geht hier letztlich auch um eine zentrale ökonomische Frage, nämlich die Frage, was ist eigentlich das Ziel des ganzen wirtschaftlichen Prozesses? Und viele Menschen, die haben das Gefühl, Ja, in der Ökonomie, da ging es darum, wie man möglichst viel Geld verdient. Wer aber schon einmal das Glück oder das Pech hatte, mit volkswirtschaftlicher Theorie konfrontiert zu werden, was wahrscheinlich bei den meisten von Ihnen der Fall ist, dann stellt man sehr schnell einmal fest, ja, in der ökonomischen Theorie, da geht es gar nie um Geld. Da kommt Geld überhaupt nicht vor. Die eigentliche ökonomische Theorie ist eine vollkommen geldfreie Theorie, rein real. Und da steht etwas ganz anderes im Mittelpunkt, und das ist der sogenannte Nutzen. Die Annahme ist ja dann, die Haushalte maximieren ihren Nutzen. Wenn man das jetzt ein bisschen mit normalen Worten ausdrückt, dann heißt das ja nichts anderes, als dass Menschen versuchen, ihre Bedürfnisse irgendwie optimal zu befriedigen. Also letztlich auch Dinge zu tun, die sie glücklich oder zufrieden machen. Und wenn man das so versteht, dann kann natürlich Geld verdienen nicht das letzte Ziel sein des ökonomischen Prozesses. Wir brauchen zwar ein bestimmtes Einkommen, um überhaupt überleben zu können heute, auch um Dinge tun zu können, die dann etwas beitragen zu unserem Glück. Aber das ist nur die erste Stufe. Die zweite Stufe ist ja dann die, ich muss dieses Einkommen erst noch umsetzen in die Dinge, die tatsächlich glücklich machen. Und dafür braucht es dann wiederum weitere Dinge, wie zum Beispiel Zeit. Jetzt gibt es auf der einen Seite Menschen, die sind unzufrieden, weil sie viel Zeit, aber kein Geld haben. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sind unzufrieden, weil sie jetzt zwar viel Geld, aber keine Zeit mehr haben. Und beides ist eigentlich nicht optimal. Das Optimum, das liegt irgendwo dazwischen. Und es geht darum, eigentlich den optimalen Mix zu finden. Und das hat George Bernard Shaw einmal so ausgedrückt: Ökonomie ist die Kunst, das Beste aus unserem Leben zu machen. Ja, und wenn es jetzt darum geht, oder wenn das eigentliche Ziel letztlich ist des ökonomischen Prozesses, dann können plötzlich auch ganz andere Dinge effizient sein, als was wir uns normalerweise so unter diesem Begriff Effizienz vorstellen. Das ist ein in der Ökonomie sehr beliebter Begriff. Hier ein Beispiel in den USA, da gibt es diese Amish People, das kennen Sie ja sicher, die leben nach wie vor so wie im 17. Jahrhundert, lehnen den ganzen modernen technischen Fortschritt und den damit verbundenen materiellen Wohlstand ab. Und weil diese Menschen so speziell leben, sind sie natürlich auch ständig das Ziel von sozialwissenschaftlichen Untersuchungen. Und zum Glück gibt es sie in Deutschland nicht, sonst hätten wir auch schon eine Seminararbeit oder etwas darüber schreiben müssen. Ja, und man hat natürlich auch versucht herauszufinden, wie glücklich zufrieden die denn sind. Und da ist herausgekommen, die sind im Durchschnitt etwa gleich glücklich oder zufrieden wie die reichsten Amerikaner. Also diejenigen 10% der amerikanischen Bevölkerung mit dem höchsten Einkommen. Und wie können wir das jetzt interpretieren? Ja, das kann man eigentlich so interpretieren, dass das eine ökonomisch hocheffiziente Gesellschaft ist. Die schaffen es nämlich, aus einem Dollar Einkommen wesentlich mehr Glück oder Zufriedenheit herauszuholen als die reichsten Amerikaner. Oder umgekehrt formuliert, die reichsten Amerikaner, die brauchen ein viel höheres Einkommen, um auf das gleiche Glücks- oder Zufriedenheitsniveau zu kommen wie diese Amish. Damit schlage ich jetzt allerdings nicht vor, dass wir alle anfangen so zu leben wie die Amish, weil das würde sehr schnell schon einmal an der Menge der Pferde scheitern, die wir zur Verfügung haben. Und bis wir dann so viele Pferde gezüchtet hätten, wie es bräuchte, auch nicht gerade umweltfreundlich. Aber das Beispiel zeigt, es gibt Menschen, die leben ganz anders, verzichten auf vieles von dem, was wir heute mit einem guten Leben verbinden und sind dann nicht unglücklich dabei. Ganz im Gegenteil, sie gehören mit zu den glücklichsten Menschen in den USA. Und damit habe ich jetzt ein bisschen schon erwähnt, was man empirisch überhaupt so weiß über diesen Zusammenhang zwischen Glück, Zufriedenheit oder noch etwas wissenschaftlicher subjektives Wohlbefinden auf der einen Seite und Einkommen auf der anderen Seite. Und jetzt gibt es da die verschiedensten Begriffe, wie eben Glück, Zufriedenheit. Und im Deutschen machen wir da auch einen relativ klaren Unterschied. Glück, das ist nochmal einiges mehr als Zufriedenheit. Hat also einen relativ hohen Stellenwert, wenn ich sage, ich bin glücklich. Das ist aber nicht in allen Sprachen so. Schon im Englischen liegt das näher beieinander. Wenn ich sage, I'm happy, dann hat das nicht mehr diese hohe Bedeutung, wie wenn ich sage, ich bin glücklich. Wenn ich sage, I'm satisfied oder happy, das bedeutet schon fast dasselbe. Ja, und was eigentlich gemeint ist, im Deutschen würden wir jetzt sagen, so die allgemeine Lebenszufriedenheit. Wenn ich mein Leben betrachte, würde ich dann sagen, ich bin mit diesem Leben sehr zufrieden oder eben nicht so zufrieden. Das ist so die etwas längerfristige Komponente, die einer Art selbstanalytischen Einschätzung entspricht. Das ist aber nur die eine Komponente dessen, was wir letztlich als Zufriedenheit oder Glück bezeichnen. Die zweite Komponente, das ist das sogenannte emotionale Wohlbefinden. Und das emotionale Wohlbefinden, das ist etwas, was so im Tagesverlauf ständig schwankt. Also ich habe Hunger, dann esse ich etwas, dann bin ich glücklich, kurz darauf stecke ich im Stau, dann bin ich wieder unglücklich. Das geht immer so rauf und runter. Und ein glückliches Leben besteht nun aber einerseits darin, natürlich mit dem Leben zufrieden zu sein, andererseits aber auch darin, möglichst viele Glücksmomente zu erleben und relativ wenige Unglücksmomente. Und diese beiden Komponenten hängen dann auch wieder miteinander zusammen, weil jemand, der mit dem Leben zufrieden ist, der ist viel eher in der Lage, auch kurzfristige Glücksmomente zu genießen. Und umgekehrt, jemand, der nie kurzfristige Glücksmomente erlebt, ist auch nicht zufrieden mit dem Leben auf die Dauer. Also die hängen dann auch wieder miteinander zusammen. Und die Forschung beschäftigt sich inzwischen mit beiden Aspekten des Glücks und versucht auch Zusammenhänge aufzuzeigen zwischen Einkommen und diesen beiden Aspekten. Und jetzt ist aber die Frage, wie stellen wir überhaupt fest, ob Menschen glücklich oder zufrieden sind? Und da wäre es natürlich toll, es gäbe irgendwelche Messgeräte, an welche man die Menschen anschließen könnte, und die würden uns dann einen objektiven Glückswert anzeigen. Ökonomen haben schon im 19. Jahrhundert von einem solchen Gerät geträumt, ein sogenannter Hedonometer, den man eigentlich haben müsste. Aber da hat uns der technische Fortschritt bis heute leider im Stich gelassen. Das gibt es nicht. Und wenn wir deshalb etwas herausfinden wollen darüber, ob Menschen glücklich oder zufrieden sind, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Menschen zu befragen. Befragungen haben aber immer auch gewisse Tücken. Wenn man das in der Schweiz dann macht, solche Befragungen, dann kommt das immer hervorragend heraus. Wie Sie hier links zum Beispiel sehen, und ich werde es dann gleich noch zeigen, auch in internationalen Vergleichen schneidet die Schweiz immer sehr gut ab. Und ich weiß ja nicht, ob Sie die Schweiz schon einmal besucht haben. Falls ja, dann ist Ihnen sicher auch aufgefallen, dass man dort immer nur lachenden, fröhlichen Menschen begegnet, die einen anstrahlen auf der Straße. Ja, das ist wahrscheinlich nicht das Erste, was einem auffällt in der Schweiz. Eher das Gegenteil. Und das deutet schon darauf hin, man muss solche Umfrageergebnisse mit einer gewissen Vorsicht interpretieren. Man weiß nämlich, dass wenn man Menschen so befragt, nach Glück oder Zufriedenheit, dann geben sie zu positive Werte an. Das hat sogar schon einen wissenschaftlichen Namen. Das ist der sogenannte Social Desirability Bias. Und dieser Social Desirability Bias, der scheint in der Schweiz speziell ausgeprägt zu sein. So nach dem Motto, ja, man hat doch alles, dann muss man doch zufrieden sein. Ich hoffe, Sie verstehen so viel Schweizerdeutsch. Und dann sagt man, man ist zufrieden, auch wenn man es in Wirklichkeit vielleicht gar nicht ist. Ist dann auch noch interessant, wenn man innerhalb der Schweiz selbst schaut, dann sieht man, dass die Menschen in der französischsprachigen Schweiz oder in der italienischsprachigen Schweiz immer die weniger glücklichen Menschen sind. Das liegt aber wahrscheinlich weniger daran, dass sie tatsächlich weniger glücklich sind, als vielmehr an einer anderen Mentalität. Die sind nämlich schon angesteckt durch eine südländische Mentalität aus Italien oder Frankreich. Und das ist eher eine Mentalität, sich zu beklagen, nicht eine Mentalität, man müsste doch zufrieden sein. Das sieht man dann auch in diesen Ländern, die haben immer relativ tiefe Werte, insbesondere Italien, und das schon lange vor der jetzigen Krise. Nichts mit der momentanen ökonomischen Situation dort zu tun. Da sieht man dann, dass eben auch Kultur einen Einfluss hat auf solche Umfrageergebnisse. Und dann liegt es natürlich auch an der Art, wie man da befragt wird. Da muss man sich dann typischerweise einordnen auf einer Skala, zum Beispiel von 1 bis 4. 4 wäre dann sehr glücklich, 1 ist unglücklich. Ja, wenn ich so frage, da weiß ich schon vorher, was mir die überwiegende Mehrheit antwortet. Wo reiht sich dann die große Mehrheit der Menschen ein, wenn ich eine Skala von 1 bis 4 vorgebe. Ja, 3, ganz überwiegend 3. Das sind so 70%, die sind dann bei 3. Hilft auch nicht, wenn ich die Skala auf 1 bis 10 ausdehne, dann sind alle so im Bereich 6, 7, 8, 9. Die Werte von 1 bis 5 kommen praktisch nicht vor. Außer man hat wirklich einen Grund, gerade im Moment mit etwas sehr unzufrieden zu sein. Also, man darf solche Ergebnisse auch nicht überinterpretieren dann und auch nicht versuchen, aus kleinsten Unterschieden, die dann bestehen, da große Dinge herauslesen zu wollen. Trotzdem ist es jetzt aber interessant, wenn man einmal schaut, was bei solchen Surveys herauskommt und es dann irgendwie zum Einkommen in Bezug setzt. Und die Frage, ob jetzt mehr Einkommen glücklicher oder zufriedener macht, die kann man unterschiedlich stellen. Zunächst mal so, sind denn die Menschen in reichen Ländern glücklicher als die Menschen in armen Ländern? Das heißt, wir vergleichen jetzt einfach mal verschiedene Länder und schauen, wie ist das Einkommen in diesen Ländern im Durchschnitt und was sind da die Ergebnisse von solchen Surveys. Und da gibt es verschiedene Organisationen, die das mittlerweile tun. Eine ist der World Value Survey. Das ist eine Organisation, die es schon relativ lange gibt. Die machen schon seit den 90er Jahren solche Vergleiche. Und wenn man das dann grafisch darstellt, dann sieht das zum Beispiel so aus. Auf der horizontalen Achse, da ist das Pro-Kopf-Einkommen angegeben, jeweils umgerechnet dann in US-Dollars. Und dann wurde da auch noch eine Kaufkraftbereinigung vorgenommen. Man muss ja berücksichtigen, dass man nicht in allen Ländern gleich viel kaufen kann, mit 100 Euros zum Beispiel. Sonst wäre die Schweiz da schon rechts verschwunden aus dieser Grafik heraus, aber dank Kaufkraftbereinigung ist sie dann doch nicht so weit rechts. Weil die Schweiz ist auch sehr teuer. Auf der vertikalen Achse ist dann der Prozentsatz der Menschen angegeben, die sich in diesen Ländern als glücklich oder zufrieden bezeichnen. Ja, und wenn man mal ein bisschen allgemeiner schaut, dann sieht man schon, rechts oben eher reichere Länder, links unten eher ärmere Länder. Bei den reichen Ländern schneidet Deutschland relativ schlecht ab, wie man hier sieht. Das liegt aber an dieser Gegend hier, das heißt am ehemaligen Ostdeutschland. Das wegnehmen würde und nur Westdeutschland betrachtet, dann rutscht Deutschland da so auf die Höhe von Österreich. Ja, man sieht zwar irgendwie, es gibt einen gewissen Zusammenhang, aber nur bis zu einer bestimmten Einkommenshöhe. Und wenn man das jetzt statistisch etwas genauer untersucht, dann kann man feststellen, ja, bis zu einem durchschnittlichen Einkommen von etwa 20.000 US-Dollar pro Kopf gibt es einen Zusammenhang. Wenn dieser Schwellenwert einmal erreicht ist, lässt sich kein Zusammenhang mehr beobachten. Das will Folgendes heißen. Wenn in einem Land, wo das Durchschnittseinkommen unterhalb dieses Schwellenwerts liegt, Wirtschaftswachstum stattfindet, dann werden die Menschen im Durchschnitt glücklicher oder zufriedener. Wenn hingegen in einem Land wie Deutschland oder der Schweiz weiterhin Wirtschaftswachstum stattfindet, dann führt das nicht mehr dazu, dass die Menschen im Durchschnitt glücklicher oder zufriedener werden. Heißt allerdings nicht, dass man in Deutschland jetzt mit 20.000 US-Dollar im Jahr ein glückliches Leben führen könnte. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Auf den zweiten Blick erkennen wir aber deutlich auch einen regionalen Einfluss. Es scheint so etwas zu geben wie einen Ostblock-Melancholie-Faktor und umgekehrt so etwas wie einen Latin-Happiness-Faktor. Falls Sie da sehen würden, was da geschrieben steht, dann würden Sie sehen, dass da links unten, mit Ausnahme von Simbabwe, alles Länder des ehemaligen Ostblocks stehen. Moldawien, Ukraine, Russland, Rumänien, Bulgarien. Und wenn wir dann gerade nach oben gehen, sehen wir die Menschen in Mexiko, Kolumbien, El Salvador, Venezuela, Brasilien mit genau dem gleichen Einkommen wesentlich glücklicher oder zufriedener. Ja, woran liegt das? Zunächst wahrscheinlich mal ganz banal am Klima. Ist einfach angenehmer in diesen lateinamerikanischen Ländern. Wahrscheinlich auch an einer gewissen Frustration einer ganzen Generation über verpasste Chancen in der Zeit des Kommunismus, schwierige Zeit danach. Vielleicht auch am Wodka-Konsum, der doch signifikant geringer ist in Lateinamerika. Die haben dann dafür Salsa, Samba-Musik, was doch etwas beiträgt zur Lebensfreude. Das soll darauf hindeuten, Einkommen ist nicht der einzige Faktor, der hier diese Unterschiede erklärt. Auch die Geografie spielt eine Rolle. Es gibt da noch ein paar weitere, aber man kann das Ergebnis so zusammenfassen, wie es die Autoren des World Value Survey selbst tun. Nicht in ärmeren Ländern, da spielt der materielle Wohlstand eine Rolle. Da werden die Menschen eben mit mehr materiellem Wohlstand auch glücklicher und zufriedener. Wenn aber einmal ein bestimmtes Niveau erreicht ist, dann werden andere Dinge zentral für das Glück hier mit Lifestyle überschrieben. Das ist die eine Art, wie man die Frage stellen kann, ob mehr Einkommen glücklicher macht. Eine zweite Art ist die, indem man in ein einzelnes Land geht und sich die Frage stellt, sind denn die Menschen im Verlauf der Zeit durch das Wirtschaftswachstum irgendwie glücklicher oder zufriedener geworden? Da gibt es noch nicht in allen Ländern sehr lange Daten. Allerdings in den USA werden bereits seit den 50er Jahren regelmäßig solche Surveys durchgeführt und das Ergebnis kann man hier sehen. Das Blaue, das ist das Niveau von Glück oder Zufriedenheit und das Rote hier, das ist das Bruttoinlandprodukt pro Kopf. Und dann gibt es auch noch, es wurden zwei Indikatoren da angeschaut, das eine ist ein Indikator für Glück, der andere ist ein Indikator für Lebenszufriedenheit, aber das Ergebnis ist genau dasselbe. Nicht trotz eines enormen Anstieges des Einkommens pro Kopf, und zwar real, also die Inflation wurde da herausgerechnet, bleibt der Prozentsatz der glücklichen oder zufriedenen Menschen immer konstant. Es sind auch nicht mehr Menschen unzufrieden geworden, es gibt einfach keinen Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen. In Japan ist das noch extremer, da hat man auch Daten seit den 50er Jahren, da hat sich das Einkommen pro Kopf seither ungefähr vervierfacht. Wir können genau dasselbe beobachten, es gibt keinen Zusammenhang, obwohl Japan noch relativ, oder die Menschen dort noch relativ arm waren in den 50er Jahren. In Deutschland hat man noch nicht so lange Daten, hier jetzt von 1991 bis 2011, da sieht man diese Lebenszufriedenheit, die schwankt zwar so ein bisschen, bleibt aber längerfristig konstant und das Einkommen pro Kopf hat sich nochmal um etwa 30% erhöht in diesem Zeitraum. Also hier überall kein Zusammenhang. Jetzt kann man aber die Frage nochmals anders stellen, nämlich so, sind denn in einem bestimmten Land, sind da die reichen Menschen zufriedener, glücklicher als die armen Menschen? Das heißt, wir schauen jetzt nicht mehr Durchschnittswerte an für ein ganzes Land, sondern unterscheiden nach Einkommensklassen. Auch das wurde ausgiebig untersucht und das Ergebnis ist eigentlich immer dasselbe. Hier jetzt ein Beispiel aus den USA, wo man das besonders schön sehen kann. Wenn wir da mal in der ersten Spalte schauen, da sind verschiedene Einkommensklassen aufgeführt und in der zweiten Spalte der Prozentsatz der Menschen, die sich als glücklich bezeichnen. Das sind im Durchschnitt für die gesamte USA 28%, also die sich als sehr glücklich bezeichnen. Und wenn wir jetzt aber unterscheiden nach Einkommensklassen, dann sieht man plötzlich erhebliche Unterschiede. Bei den Ärmsten, weniger als 10.000 Dollar damals, nur 16% sehr glücklich. In der nächsten Einkommensklasse bereits 21%. Und dann geht dieser Wert fast kontinuierlich nach oben bis zu den Reichsten. Da bezeichnen sich bereits 44%, also fast die Hälfte, als sehr glücklich. Und das ist keine Besonderheit der USA, das kann man in anderen Ländern genau gleich beobachten. Das klingt jetzt zunächst mal wie eine Art Widerspruch. Da haben wir gesehen, Menschen werden nicht glücklich im Durchschnitt mit mehr Einkommen, aber die Reichen sind glücklicher als die Armen. Ja, wie lässt sich jetzt dieser Widerspruch auflösen? Er lässt sich dann auflösen, wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass Menschen sehr stark relativ und nicht absolut denken. Was meine ich damit? Wenn wir das anhand eines Beispiels illustrieren, stellen Sie sich ein Fußballspiel vor, wo die Zuschauer das Spielgeschehen sitzend von der Tribüne aus beobachten. Da gibt es solche, die sind groß, die sehen gut, was auf dem Spielfeld geschieht, entsprechend zufrieden. Andere sind klein, sitzen noch hinter jemandem, der groß ist, sehen nichts, entsprechend unzufrieden. Jetzt steht einer von denen, die nichts sehen, auf, kommt jetzt auf ein höheres Niveau und sieht, was auf dem Spielfeld geschieht. Im Vergleich zu vorher ist er jetzt natürlich glücklicher. Aber wir wissen aus Erfahrung, das ist kein langfristiger Gleichgewichtszustand. Entweder wird er gezwungen, sich sofort wieder hinzusetzen, oder wenn das nicht klappt, dann stehen sofort andere hinter ihm auch auf, dann links, rechts neben ihm. Nach kürzester Zeit können wir beobachten, dass alle in diesem Bereich der Tribüne stehen. Ja, jetzt sind zwar alle auf ein höheres Niveau gekommen, trotzdem hat sich die Situation für niemanden verbessert. Wieder die Großen sehen gut, die Kleinen sehen schlecht. In Wirklichkeit hat sich die Situation sogar verschlechtert, weil Stehen ist auf die Dauer unangenehmer als Sitzen. Ja, und jetzt können wir das übertragen auf das Einkommen. Nicht Menschen, die vergleichen sich eben untereinander. Da gibt es solche, die schneiden da ganz gut ab bei diesem Vergleich. Die blicken zufrieden auf die anderen herunter. Andere, die schneiden da schlecht ab. Die blicken neidvoll und unzufrieden nach oben, weil sie haben das Gefühl, sie können sich nicht das leisten, was sich die anderen leisten können. Sie können nicht mithalten, kein gesellschaftliches Ansehen. Alles Gründe für Unzufriedenheit. Und jetzt wird das Land als Ganzes immer reicher. Jetzt findet da Wirtschaftswachstum statt. Jetzt könnte ich alle Einkommen, die hier stehen, verdoppeln. Dann ändert sich da gar nichts daran. Weil nach wie vor diejenigen, die am unteren Rand der Einkommensverteilung sind, sind jetzt immer noch unzufrieden, weil sie können sich immer noch nicht das leisten, was sich andere leisten können. Sie können immer noch nicht mithalten. Sie haben immer noch kein gesellschaftliches Ansehen. Und auf diese Weise fühlen sie sich weiterhin, relativ gesehen, natürlich arm. Und dann ist es eben kein Widerspruch, wenn auf der einen Seite zwar die Reichen glücklicher sind als die Armen, auf der anderen Seite die Menschen im Durchschnitt aber trotzdem nicht glücklicher werden mit mehr Einkommen, weil das Ganze ist eine Art Nullsummenspiel, das auf immer höherer Ebene immer weitergeht. Es können nicht alle mehr haben als alle anderen. Und genau das ist es, was wir empirisch beobachten. Hier nur zur Illustration. Das zweitoberste, genau dasselbe in der Schweiz. Da werden 5 verschiedene Einkommensklassen unterschieden. Wir können genau dasselbe beobachten, auch in der Schweiz ist die Lebenszufriedenheit umso höher, je höher das Einkommen ist in der Schweiz. Jetzt kann man hier gleich noch ein paar typische Dinge sehen, die wie auch nicht nur in der Schweiz gelten, die man ganz ähnlich auch in anderen Ländern beobachten kann. Zum Beispiel das zweitunterste. Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Nein, den gibt es nicht, nicht in der Schweiz und auch nicht in irgendeinem anderen Land. Da sind die Werte praktisch immer gleich. Wo es aber einen interessanten Unterschied gibt, das ist ganz unten, das ist der Zusammenhang zwischen Alter und Lebenszufriedenheit. Wir können feststellen, in einigen Ländern, das gilt nicht für alle Länder, aber wir können es in einigen Ländern genau gleich sehen wie in der Schweiz, dass Menschen relativ zufrieden sind, wenn sie jung sind, dann in der Mitte des Lebens in eine Art Wellental geraten und aufs Ende des Lebens hin, insbesondere nach der Pensionierung, dann aber wieder glücklicher oder zufriedener werden. Ja, woran liegt das? Die Arbeiten, die sich damit beschäftigen, die sagen, solange man jung ist, da kann man relativ unbeschwert viele Dinge tun, auch Dinge, die einen eben glücklich oder zufrieden machen. Und dann, so in der Mitte des Lebens, kommt man immer mehr in Zwänge. Man muss alles Mögliche tun. Karriere machen, Doppelbelastung, Familie, Beruf. Man hat gar nicht mehr so viel Zeit eigentlich für die Dinge, die man gerne macht. Das wird aufs Alter hin dann aber wieder besser. Und in der Schweiz wird es sogar so gut, dass die Rentner mittlerweile die glücklichsten Menschen überhaupt sind in der Schweiz. Die über 65-Jährigen. Also in dieser Hinsicht kann man sich auf das Alter freuen. Dann sieht man hier auch noch, viertoberster hier, was ist der statistisch am besten erfasste Unglücksfaktor im Leben eines Menschen? Das ist, wie man hier sieht, Erwerbslosigkeit. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Erwerbslosen und Erwerbstätigen, aber auch denjenigen, die bereits pensioniert sind, also Rentner, Rentnerinnen und den übrigen Nicht-Erwerbstätigen, das sind diejenigen, die freiwillig nicht arbeiten. Das liegt nun nicht nur daran, dass diese Menschen so wahnsinnig gern gearbeitet haben und das jetzt vermissen, wenn sie nicht mehr jeden Morgen früh aufstehen dürfen, eine Stunde zur Arbeit pendeln, Stress haben den Tag über, sondern es liegt zu einem großen Teil auch daran, dass das ganze Selbstwertgefühl mit der Arbeit verbunden ist, beziehungsweise auch das gesellschaftliche Ansehen. Und wenn die Arbeit weg ist, dann ist das alles auch weg. Hier kann man dann interessanterweise sehen, dass wenn man da jetzt unterscheidet zwischen Männern und Frauen, dann sieht man, es trifft Männer noch härter als Frauen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sich Männer eben noch stärker über ihre Arbeit definieren und ihr Ansehen sehr stark eben dann von ihrer Arbeit abhängt. Dann sehen wir auch noch, dass Hauseigentümer zufriedener sind als Mieter. Wir sehen, je höher die Schulbildung ist, umso höher ist die Lebenszufriedenheit. Und wir sehen auch noch, dass Schweizer oder Schweizerinnen zufriedener sind als Ausländerinnen. Aber da müssen wir aufpassen, weil wir wissen nicht, ob Hausbesitzer deshalb zufriedener sind als Mieter, weil sie Hausbesitzer sind oder weil sie im Durchschnitt die Menschen sind mit dem höheren Einkommen. Genauso ist es auch mit der Bildung. Je höher die Bildung ist, umso höher ist im Durchschnitt das Einkommen. Und auch Schweizer, Schweizerinnen haben im Durchschnitt das höhere Einkommen als Ausländer. Also da können wir ohne weiteren Informationen dann keine weiteren Schlussfolgerungen ziehen. Ja, und jetzt noch etwas zum zweiten Aspekt des Glücks, zum sogenannten emotionalen Wohlbefinden. Die bisherigen Daten, die bezogen sich alle eigentlich auf diese Lebenszufriedenheit, wo sich Menschen selbst einschätzen, ob sie mit ihrem Leben zufrieden sind oder nicht. Und jetzt gibt es aber auch Studien, die beschäftigen sich eben mit diesen eher kurzfristigen Aspekten des Glücks, dem emotionalen Wohlbefinden. Und da untersucht man zum Beispiel, was Menschen so alles tun während eines Tages und versucht dann herauszufinden, wie sie sich eben fühlen, wenn sie da verschiedene Aktivitäten während des Tages machen. Ist gar nicht so leicht, das herauszufinden, weil man muss die Menschen da relativ direkt befragen oder sehr schnell, weil man Dinge immer anders einschätzt, rückblickend, als während man die Dinge tatsächlich macht. Das ist ein typisches Beispiel, ist Ferien. Wenn man fragt, wie war es in den Ferien, war es immer toll, fantastisch. Wenn man aber tatsächlich in den Ferien ist, dann bekommt man zum Teil ganz andere Antworten. Ist gar nicht immer so toll und fantastisch. Aber das vergisst man dann im Nachhinein und sagt, ja, war eben gut. Und das ist bei vielen Dingen so. Rückblickend werden die nicht gleich bewertet, wie während man die Dinge unmittelbar durchführt, und da wollte man eben herausfinden, eigentlich, wie fühlen sich die Menschen, während sie gewisse Dinge tatsächlich tun. Da gibt es verschiedene Studien. Eine große Studie, die wurde durchgeführt von Daniel Kahneman, einem der Pioniere dieser Glücksforschung in der Ökonomie, ist ursprünglich Psychologe, hat im Jahr 2002 den Nobelpreis gewonnen, und der hat eine Studie gemacht bei 1000 texanischen Frauen. Die mussten angeben, was sie während eines Arbeitstages alles gemacht haben und dann weitere Fragen beantworten, aus denen dann ein sogenannter Glücksindex konstruiert wurde. Also wurde nicht einfach gefragt, sind sie jetzt gerade glücklich oder nicht, die Fragen waren etwas komplexer und man hat daraus dann eben einen Glücksindex konstruiert. Und das Ergebnis, das kann man jetzt hier sehen. Ganz links, da stehen alle die Aktivitäten, die diese Frauen an diesem einen Tag durchgeführt hatten. Man hat nur Frauen gefragt, weil wenn man Männer gefragt hätte, dann wäre ja Sex als das populärste herausgekommen. Kommt aber bei Frauen eben auch so heraus, mit großem Abstand. Und umgekehrt gibt es auch ganz unten einen großen Abstand, was die Tätigkeit ist, während der diese Frauen am unzufriedensten waren. Und das ist das Pendeln zur Arbeit am Morgen. Und dann gibt es da eine ganze Reihe dazwischen Werte. Ganz rechts steht da noch der Prozentsatz der Frauen, die an diesem einen Tag tatsächlich diese Tätigkeit auch ausgeübt haben. 6 hatten also nur 11%. Die anderen mussten sich dann mit etwas weniger glücklich machenden Tätigkeiten begnügen, wie zum Beispiel geselliges Beisammensein mit Freunden, immerhin 49%. Bei Arbeit steht 100%, das heißt, die haben alle gearbeitet an diesem einen Tag. Ja, und wenn man ein bisschen verallgemeinert, kann man sehen, gegen oben, das hat eher mit dem Sozialleben zu tun, unten, das sind eher Dinge, die mit Arbeit zu tun haben. Jetzt kann man sich ja mal die Frage stellen, ja, wie ändert sich denn das jetzt, wenn das Einkommen zunimmt? Das wissen wir natürlich nicht von allen diesen Tätigkeiten, wir wissen aber, wie das Pendeln zur Arbeit tendenziell, oder die Zeit, die man aufwendet für das Pendeln zur Arbeit, wie das mit dem Einkommen zusammenhängt. Man weiß, dass diese Zeit zunimmt mit dem Einkommen. Das ist auch gar nicht so erstaunlich, weil je höher das Einkommen ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in einem Einfamilienhaus lebt. Dieses Einfamilienhaus liegt typischerweise weiter weg vom Arbeitsplatz. Das heißt, es wird dann genau die Tätigkeit noch ausgebaut, die am allerwenigsten zufrieden macht. Also wir schaffen es im Allgemeinen auch nicht, ein höheres Einkommen so umzusetzen, dass wir dann auch mehr Dinge tun können, die uns tatsächlich glücklich machen. Dann zur Ergänzung noch, diese Frauen wurden auch noch gefragt, mit wem sie gerne zusammen sind, also welcher Umgang macht glücklich. Wie man sieht, Alleinsein ist nicht sehr populär, das ist das Zweitschlimmste. Es gibt nur etwas, das ist noch schlimmer als Alleinsein, das ist das Zusammensein mit dem Boss. Und am populärsten war das Zusammensein mit Freunden, wenn man hier sieht. Das hat den höchsten Glückswert. Das also so eine Studie noch, die sich mit dem zweiten Aspekt des Glücks beschäftigt, dem emotionalen Wohlbefinden. Und jetzt noch zu den Tretmühlen. Jetzt kann man sich ja fragen, ja, wenn die Menschen im Durchschnitt gar nicht glücklicher werden mit mehr Einkommen, warum rennen sie dann trotzdem einem immer höheren Einkommen hinterher? Obwohl, wenn man Umfragen macht, geben viele Menschen an, ja, sie hätten eigentlich lieber mehr Zeit und weniger Stress. Wenn es dann aber konkret wird, zum Beispiel, ob man jetzt nochmal mehr arbeitet, um Karriere zu machen oder so, dann wählen die meisten Menschen sofort wieder das höhere Einkommen. Und das hat nun etwas zu tun mit diesen Tretmühlen, von denen vier beschrieben sind auch im Buch. Den Begriff habe ich allerdings nicht erfunden. Das sind im angelsächsischen Sprachraum stehende Begriffe, diese Positional Treadmill oder Hedonic Treadmill. Und ich habe dann einfach den Katalog noch etwas erweitert. Aber die dahinterstehenden Phänomene sind natürlich auch bekannt. Worum geht es jetzt da? Die erste, die Status-Tretmühle, die wurde eigentlich vorhin schon erwähnt beim Einkommen und beim Vergleichen untereinander, dass eben Menschen sich vergleichen mit für sie relevanten Personen. Und wer sind relevante Personen? Das sind im Normalfall Menschen, mit denen wir im Alltag zu tun haben. Das sind Freunde, Familienmitglieder, Nachbarn, Arbeitskollegen, das sind so die wichtigsten Referenzgruppen. Und da ist es eben nicht möglich, dass alle besser abschneiden als alle anderen. Das Ganze führt dann eben zu einer Art Nullsummenspiel. Das kann bei einfachen Dingen beginnen. Hier ein Beispiel aus Japan. Da sagt diese Frau zu ihrem Mann, ich war heute bei meiner Schwester, die haben zwei Blumentöpfe. Jetzt haben sich Blumentöpfe bis heute hier noch nicht durchgesetzt als Statussymbol. In Deutschland gilt eher so etwas als Statussymbol. Das ist ein Maybach. Dieser Superluxusmodell aus Deutschland. Und anhand der Geschichte des Automobils kann man auch schön sehen, wie das auf höherer Ebene immer weitergeht. Ursprünglich, wenn wir da mal zurückgehen in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, da war man schon jemand, wenn man überhaupt ein Auto hatte. Da konnten sich noch nicht viele Menschen ein Auto leisten. Dann kam aber so langsam etwas Wohlstand auf. Immer mehr Menschen konnten sich tatsächlich ein Auto leisten. Und irgendwann hat niemand mehr den Kopf gedreht, wenn ein Auto vorbeigefahren ist. Also musste man schon ein etwas besseres Auto haben, um wieder aufzufallen. Und Firmen wie Mercedes oder BMW sind dieser Nachfrage auch gerne nachgekommen, haben neue Modelle auf den Markt gebracht, aber dann wiederholt sich das Ganze. Am Anfang ist das was Besonderes, Spezielles, dann sieht man es immer häufiger, können sich auch immer mehr Menschen das leisten. Und da muss wieder ein neues Modell her. Und so sind die Autos im Verlauf der Zeit immer leistungsstärker, luxuriöser, besser geworden. Trotzdem sind die Menschen heute aber kein bisschen glücklicher oder zufriedener mit ihren Autos, als sie es damals in den 50er Jahren waren. Und irgendwann ist man dann eben ganz oben angelangt, wie hier bei diesem Maybach. Und der ist nun preislich so angelegt, dass er auch noch eine gewisse Statussicherheit bietet. Da muss man nicht Angst haben, dass plötzlich auch das mittlere Kader damit angefahren kommt. Ist einfach zu teuer dafür. Aber auch das Einkommen selbst ist ein wichtiges Statussymbol. Das ist hier angedeutet in diesem Cartoon. Da sagt er zum Boss, okay, wenn Sie mir schon keine Gehaltserhöhung geben wollen, wie wäre es denn, wenn Sie wenigstens meinem Kollegen da hinten das Gehalt senken würden, sodass ich mehr verdiene als er. Das zeigt sich auch immer wieder bei Umfragen. Da kann man zum Beispiel Menschen fragen, welche Welt würden sie bevorzugen? Welt A, sie verdienen 100.000 und alle anderen 90.000. Oder Welt B, sie verdienen 120.000 und alle anderen 130.000. Ja, was wählt dann die Mehrheit? Ah, genau. 100.000 ist weniger als 120.000, also geringer als absolutes Einkommen, aber das ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist das relative Einkommen. Wie viel habe ich im Vergleich zu anderen? Und solche Umfragen zeigen dann eben, wie stark Menschen in Wirklichkeit relativ denken. Weil es geht ja darum gar nichts, sind ja rein hypothetische Situationen, aber selbst dort sagt man, dass man die erste Situation bevorzugen würde. Ja, die zweite Tretmühle, die sogenannte Anspruchstretmühle, das kennt man natürlich auch, die Ansprüche steigen mit dem, was man hat, und glücklich oder zufrieden ist man so lange, wie das, was man hat, diese Ansprüche übersteigt. Aber so etwas zeitlich verzögert, passen die sich immer nach oben dann an. Und das heißt auf der anderen Seite wiederum, die Freude an materiellem Besitz ist nicht sehr nachhaltig. Die hält nicht sehr lange an. Das ist ganz gut illustriert in diesem Cartoon hier von Calvin and Hobbes. Der sagt ja, bekommen ist besser als haben. Also nicht als sein, sondern als bekommen. Wenn du etwas kriegst, ist es neu und aufregend. Wenn du etwas hast, nimmst du es als selbstverständlich und es langweilt. Aber alles, was du kriegst, wird zu etwas, was du hast. Ja, deshalb brauchst du auch immer was Neues. Und im vierten Bild werden dann wirtschaftliche Schlussfolgerungen gezogen. Der eine sagt, ich fühle mich wie in einem Aktionärstraum. Und der andere sagt, ich nenne das Konsumförderung. Und natürlich läuft die Konsumförderung auch über diese Tretmühle. Man versucht zum Beispiel, die Ansprüche der Menschen ständig in die Höhe zu schrauben, sodass sie mit dem, was sie haben, möglichst nicht lange zufrieden sind. Ein gutes Beispiel dafür sind sicher Smartphones. Da werden uns ganz tolle neue Smartphones angeboten, die man unbedingt haben muss. Ein Jahr später versucht man aber, die schon wieder zu entwerten, indem man wieder neue Modelle auf den Markt bringt, die eigentlich dann suggerieren, ja, das alte ist jetzt nicht mehr wirklich gut, jetzt muss man das neue Modell haben, weil jetzt sind die Ansprüche schon wieder in die Höhe gestiegen. Das versucht man natürlich bei vielen Produkten. Oder um auf die erste Tretmühle zurückzukommen, die Statustretmühle, man versucht auch vielen Gütern einen sogenannten Statuscharakter zu verleihen. Weil wenn es nur um das Bedürfnis nach Mobilität ginge, dann wäre der Automobilmarkt kein großer Wachstumsmarkt mehr. Weil in einem Land wie Deutschland, da haben eigentlich alle ein Auto, die ein Auto wollen. Das muss man zwar von Zeit zu Zeit ersetzen, ist aber kein großer Wachstumsmarkt mehr. Wenn ich es aber schaffe, aus dem Auto ein Statussymbol zu machen, dass ich ein luxuriöseres, leistungsstärkeres, besseres Auto haben möchte als andere, dann ist der Markt natürlich nie gesättigt, weil im Unterschied zu absoluten Bedürfnissen können relative Bedürfnisse immer weiter wachsen. Und deshalb versucht man natürlich auch diese relativen Bedürfnisse stark zu fördern, weil sonst eben auf vielen Märkten eine Art Sättigung droht und dann geht das Wachstum nicht mehr wirklich weiter. Und man möchte ja Wachstum haben, weil man mehr Produkte verkaufen möchte, auch in Zukunft. Und aus diesem Grund werden in der Werbung dann diese Tretmühlen oftmals auch sehr stark betont. Die dritte Tretmühle, die sogenannte Multioptionstretmühle, da geht es um Folgendes. Mit dem ganzen Wirtschaftswachstum haben wir ja auch eine immer größere Vielfalt an Gütern und Dienstleistungen, immer mehr Diversifikation. Aber etwas anderes, das wächst nicht mit und das ist die Zeit selbst. Der Tag hat nach wie vor nur 24 Stunden. Das heißt dann umgekehrt, ich muss eigentlich in immer kürzerer Zeit immer mehr Auswahl, immer mehr Entscheide treffen. Nun treffen Menschen zwar grundsätzlich gerne Auswahl und Entscheide, aber nur solange sie genügend Zeit dafür haben, solange man die verschiedenen Optionen irgendwie überschauen kann und solange es vernünftige Kriterien gibt, anhand derer man eine Auswahl treffen kann. Wenn ich nicht mehr genügend Zeit habe, das Ganze nicht mehr überblicke, dann wird zunehmend aus der Freude an der Wahl eine Qual der Wahl. Das hat man zum Beispiel untersucht bei Schokolade. Psychologen, die haben ein Experiment gemacht. Sie haben einer Versuchsgruppe 6 verschiedene Schokoladensorten gegeben, einer anderen 30. Und sie mussten dann jeweils die beste Schokolade für sich auswählen. hat sich gezeigt, dass diejenigen, die unter 6 Sorten auswählen durften, nachher zufriedener waren als diejenigen, die unter 30 Sorten auswählen mussten. Weil bei 6 Sorten, da kann man noch vernünftig entscheiden. Da macht die Auswahl noch Freude. Bei 30 Sorten, da ist man schon überfordert. Das ist schon zu viel. Wenn ich heute in einen Supermarkt gehe, liegen wir natürlich weit oberhalb des Wertes von 30. Oder man kann das Ganze auch sehr gut illustrieren anhand der Geschichte des Fernsehens. Wenn wir da nochmal zurückgehen in die 50er Jahre, da gab es nur ein einziges Programm, gar keine Auswahl. Und da war es dann toll, als man auch zweite Programme irgendwann empfangen konnte, ausländische Programme kamen, das hat die Freude am Fernsehen weiter gesteigert. Und irgendwann kam dann noch eine ganz entscheidende Innovation. Es fällt uns heute ja schwer, uns vorzustellen, dass Menschen früher, wenn die das Programm wechseln wollten, dass die tatsächlich vom Sofa aufgestanden sind, sich auf das Fernsehgerät zubewegt haben, Knopf gedrückt dort, dann wieder zurückgegangen sind und sich wieder hingesetzt haben. Unter solchen Bedingungen überlegt man sich zweimal, ob sich das wirklich lohnt, das Programm zu wechseln. Aber dann kam eben diese Innovation, die Fernbedienung, da wurde das ganz einfach. Oder wenn ich das jetzt ökonomisch ausdrücke, die Opportunitätskosten des Programmwechselns wurden dadurch erheblich gesenkt. Irgendwann hatte ich 100 Programme, heute haben wir 1000 Programme, wenn wir wollen. Aber wenn ich noch irgendetwas anderes im Leben tun möchte, als Fernsehprogramme studieren, dann kann ich da keine vernünftige Auswahl mehr treffen. Also zappt man sich wahllos hindurch durch irgendwelche Programme oder machen natürlich auch viele Menschen. Man schaut nur ein paar wenige Programme und ignoriert den Rest. Das sind dann lustigerweise genau dieselben Dinge, die die Menschen schon in den 50er Jahren geschaut haben, nämlich die Tagesschau, Sportübertragungen, Tierfilme, ein paar Quiz-Sendungen, damals das populärste und heute auch. Das Ganze beginnt aber schon bei sehr einfachen Dingen. Wenn ich schon nur den Kauf eines Joghurts wirklich ernst nehmen würde, dann könnte ich da eine Stunde vor diesem Joghurtregal verbringen, bis ich das für mich optimale Joghurt gefunden habe. Und dann habe ich erst das Joghurt gekauft. Dann geht es beim nächsten Produkt wieder los. Und das ist genau das Problem heute. Sobald ich anfange, irgendeinen Entscheid zu optimieren, bezahle ich zwangsläufig damit, dass ich nicht mehr genügend Zeit habe, um einen anderen Entscheid optimal zu treffen. Das ist vollkommen unmöglich, heute immer den optimalen Mobildienstleistungsanbieter zu haben, also für Telefonieren, den optimalen Energiedienstleistungsanbieter zu haben, mein Geld optimal angelegt zu haben, die optimale Versicherung zu haben, dann optimal einzukaufen, noch ein optimales Familienleben führen. Also irgendwo muss man Abstriche machen. Und es zeigt sich, dass Menschen dann insgesamt oft Mühe haben, weil man eine gewisse Tendenz hat, unwichtige Dinge zu optimieren und dafür wichtige Dinge dann zu vernachlässigen. Also wichtig und unwichtig jetzt in Bezug auf das Glück. Zum Beispiel, wenn man da immer in Zeitungen schaut, wo man Lebensmittel noch etwas günstiger einkaufen kann und dann noch Bons ausschneidet und solche Dinge, gleichzeitig aber über Jahre eine unglückliche Ehe aussitzt, dann ist das nicht unbedingt ein optimales Verhalten. Aber man kann es relativ häufig beobachten. Jetzt könnten wir uns sagen, ist doch aber gar nicht so schlimm alles, weil auf der anderen Seite haben wir doch auch noch ganz viele zeitsparende Innovationen. Und die hätten doch eigentlich das Potenzial, dass wir die Zeit für Dinge, die wir nicht so gerne tun, immer mehr reduzieren und dafür haben wir dann mehr Zeit für Dinge, die wir gerne tun. Das könnte doch dann ein Beitrag sein zu einem glücklicheren Leben. Aber das klappt leider auch nicht. Weil sobald man eine Tätigkeit zeitsparender durchführen kann, wird die sofort häufiger und intensiver durchgeführt. Auch hier ist Mobilität ein gutes Beispiel. Wenn ich da die letzten paar Jahrzehnte anschaue, da gab es sehr viel zeitsparenden technischen Fortschritt. Der Verkehr ist wesentlich schneller geworden, insbesondere auch der öffentliche Verkehr. Aber wie haben wir darauf reagiert? Ja, wir reisen jetzt einfach häufiger und weitere Distanzen. Sodass die Zeit, die man im Durchschnitt aufwendet für Mobilität, immer etwa konstant bleibt. Das ist bekannt als die sogenannte Constant Travel Time Hypothese, die ist empirisch relativ gut bestätigt. Oder anderes Beispiel, Informationstechnologien. Wenn ich da E-Mail mit einem Briefschreiben vergleiche, dann ist das auch eine sehr zeitsparende Innovation. Aber wie haben wir darauf reagiert? Ja, wir tauschen jetzt einfach viel mehr Information in viel kürzerer Zeit aus, sodass am Schluss auch hier keine Zeitersparnis resultiert, sondern letztlich folgt daraus ein Alltag, der immer hektischer wird, weil wir versuchen immer noch mehr Dinge eigentlich dann gleichzeitig zu tun. Und so werden wir auf diese Art auch nicht glücklich oder zufrieden. Oder um auf das Auswahlproblem zurückzukommen, da könnte ich mir ja dann sagen, na gut, wenn ich die optimale Versicherung haben möchte, dann gehe ich doch auch einfach auf eine solche Vergleichsseite, die die verschiedenen Versicherungen vergleicht. Und dann kann ich da zum Beispiel herausfinden, was die billigste Versicherung ist. Ja, das kann ich natürlich tun. Dann werde ich vielleicht sogar herausfinden, was da das günstigste Angebot ist im Moment. Da bin ich aber leider nicht sicher, ob das stimmt. Weil ich bin ja gar nicht so sicher, ob diese Vergleichsseite wirklich so unabhängig ist. Also gehe ich noch zu einer anderen Vergleichsseite, um das zu überprüfen, ob das wirklich stimmt. Dann stelle ich häufig fest, da ist aber gar nicht die gleiche Versicherung die günstigste. Also muss ich schon mal versuchen herauszufinden, woran denn das liegt. Und dann denke ich, ja, vielleicht nur die billigste Versicherung, das ist ja auch nicht so gut. Ich muss ja auch noch schauen, ob die Menschen da zufrieden sind. Wie wird denn die bewertet im Durchschnitt? Schaue ich die Bewertungen an, dann stelle ich fest, ah, die wird zum Teil gar nicht so gut bewertet. Vielleicht doch besser, ich nehme eine etwas teurere Versicherung, wo aber die Kundenzufriedenheit dann größer ist. Und, nicht? Da kann ich auch Stunden damit verbringen, zu vergleichen und weiß am Schluss immer noch nicht, was jetzt wirklich die für mich optimale Versicherung ist. Auch hier gilt eben, sobald man vergleichen kann, vergleicht man häufiger und intensiver. Dann wird das natürlich immer ausgenutzt und deshalb weiß man auch nie mehr am Schluss, was jetzt wirklich stimmt und was nicht stimmt. Wer ist wirklich unabhängig hier, wer ist nicht unabhängig? Alles neue Probleme, die dann entstehen. Ja, und jetzt im Zusammenhang mit dieser Zeitspartretmühle, ist vor allem ein Aspekt wichtig und das ist eben das Pendeln zur Arbeit. Weil wir haben gesehen, das ist die Zeit, wo die Menschen am unzufriedensten sind im Tagesverlauf. Das ist noch naheliegend, wenn es unter Bedingungen erfolgt, wie hier in Tokio, wo die U-Bahn so überfüllt ist, dass noch nicht einmal mehr die Türe zugeht. Und diese Männer, die sind dann angestellt, die Menschen hineinzustoßen, sodass die Türe doch noch zugeht. Ist klar, dass man da nicht besonders glücklich oder zufrieden ist unter solchen Bedingungen. Aber wir haben gesehen, die texanischen Frauen waren auch nicht glücklich in der Zeit, wo sie gependelt haben. Die konnten das unter wesentlich angenehmeren Bedingungen tun. Die meisten von ihnen mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Aber auch in Deutschland kann man es feststellen, wenn man da das sogenannte Socio-Economic Panel nimmt, da sind etwas über 20.000 deutsche Haushalte drin, und man schaut bei diesen Befragungen, dann sieht man, auch da gibt es einen Zusammenhang zwischen Lebenszufriedenheit und der Zeit, die man aufwendet für das Pendeln, und zwar in der Hinsicht, dass je länger man pendelt zur Arbeit, umso geringer ist im Allgemeinen die Lebenszufriedenheit. Wie entwickelt sich aber jetzt die Zeit, die man aufwendet zum Pendeln? Hier in der Schweiz hat man das untersucht im Jahr 2000 und dann wieder im Jahr 2011. Im Jahr 2000, da brauchten die Menschen im Durchschnitt noch 23 Minuten für einen Arbeitsweg. Im Jahr 2011 waren es bereits 30 Minuten. Das ist eigentlich das, was man in anderen Ländern auch beobachten kann. Die Zeit, die man aufwendet fürs Pendeln, nimmt tendenziell immer mehr zu. Das heißt, obwohl wir ganz viel zeitsparende Innovationen haben, der Verkehr immer schneller geworden ist, pendeln wir immer länger zur Arbeit. Und Menschen lassen ja auch keine Chance aus, noch weiter entfernt von ihrem Arbeitsplatz zu wohnen, wenn es irgendwie möglich ist. Nicht kaum führt man Hochgeschwindigkeitszüge ein, dann wohnen die Menschen in Berlin, arbeiten aber in Hamburg oder umgekehrt. Und das ist eben so, wie man typischerweise reagiert auf solche Innovationen. Also auch die zeitsparenden Innovationen helfen uns dann am Schluss nicht, ein glücklicheres Leben zu führen. Ja, jetzt sind im Buch auch noch 10 Strategien enthalten, wie man diese Tretmühlen zumindest etwas mildern kann. Darauf kann ich jetzt aber aus Zeitgründen leider nicht mehr eingehen, aber dafür gibt es ja das Buch. Ja, ganz so kann ich jetzt doch nicht enden, also stelle ich noch eine Strategie vor hier. Wahl des richtigen Teiches, die erste gleich. Es gibt im Englischen den Ausspruch, es ist besser ein großer Frosch in einem kleinen Teich zu sein, als ein kleiner Frosch in einem großen Teich. Als großer Frosch in einem kleinen Teich, da bin ich jemand, da habe ich Geltung, Ansehen. Das spricht also an auf die Statustretmühle. Als kleiner Frosch in einem großen Teich bin ich ein Niemand. Und jetzt wäre es natürlich schön, wir würden in einer Gesellschaft leben, wo es viele Teiche gibt, was vielen Menschen ermöglicht, irgendwo ein großer Frosch zu sein. Die Tendenz ist aber gegenläufig. Im Zeichen der Globalisierung vergleichen wir uns weltweit immer mehr mit den Besten, mit den Reichsten, mit den Intelligentesten, mit den Schönsten und werden so zunehmend alle zu kleinen Fröschen in einem großen Teich. Und in dieser Hinsicht ist dann eben die Globalisierung dem Glücksempfinden nicht förderlich, weil es ist dann am Schluss doch besser, ein Local Hero zu sein, als ein Global Loser. Ja, damit schließe ich jetzt zuerst einmal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.